Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern blühende Landschaften geworden sein.
Hauptstadt, das Briefing mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Live von der Pioneer One.
Heute ist Freitag, der 4. Oktober, also der Tag nach dem Feiertag. Herzlich willkommen zu Hauptstadt, das Briefing. Wir reden heute nochmal über die deutsche Einheit, ob dieser Feiertag eigentlich wirklich ein Anlass zum Feiern ist, Carina.
Genau, das wollen wir tun. Und du, lieber Jörg, hast gesprochen mit Karin Welge. Das ist die Oberbürgermeisterin von Deutschlands ärmster Stadt Gelsenkirchen. Ärmster Stadt, weil die niedrigste Kaufkraft in der Republik. Außerdem wollen wir uns beschäftigen mit Erdnussbutter. Und zwar aus einem sehr freudigen Hintergrund, kann man sagen. Der berühmteste Erdnussfarmer der Welt, Jimmy Carter, ist diese Woche 100 Jahre geworden. Und da sagen wir Happy Birthday und wollen nochmal auf ihn blicken.
Das Ereignis der Woche.
Gestern, Carina, war Feiertag. Wir haben den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war zum ersten Mal in diesem Jahr danach zumute zu sagen, diesen Feiertag können wir abschaffen. Vor allen Dingen habe ich mir ganz fest vorgenommen und habe das auch eingelöst, dass ich keine einzige dieser üblen Reden, die dann immer gehalten werden, die so seifig und so glitschig und so vorhersehbar sind, tatsächlich anzuhören, so wie sehr das doch toll ist, dass Deutschland sich geeint hat. Das finde ich auch, denn heute wird sich da gewissermaßen unsere Alterskluft auftun, denn ich bin ein Zeitzeuge der deutschen Einheit. Es gibt in meinem ganzen 56-jährigen Leben kein größeres und kein positiveres historisches Ereignis als den Fall der Mauer. Aber auf der anderen Seite ist das auch natürlich ein Lehrstück darüber. In meinem Abitur im Geschichtsleistungskurs 1987 war die Frage, was würde passieren, wenn die beiden Deutschland sich wieder vereinigen? Richtige Antwort war, das kann nicht gut gehen. Und wie man sieht, hat sich das auch eingelöst. Deswegen, wie gesagt, also es ist, man sieht, wie man selbst ein so tolles Ereignis, eine so tolle Sache auch in meiner Familie, wo meine Großeltern, die ich sehr gemocht habe, aus der Niederlausitz kamen und immer beschrieben haben, wie fürchterlich das an der Grenze ist und wie toll das doch wäre, wenn wir die Irmi und den Günther und den Manfred, wenn man die häufiger sehen könnte. Und so, meine Großeltern haben ihr ganzes langes Leben lang keinen anderen Urlaub gemacht als in der DDR. Sommers wie Winters. Also das heißt, das hatte eine persönliche, das hat eine allgemeine Dimension, und heute stehen wir da und gucken uns das an und gucken immer in übellaunige Gesichter, und das finde ich traurig, muss ich sagen.
Also ich kenne eigentlich auch sehr viele gut gelaunte Ostdeutsche, aber insgesamt würde ich gerne mal den Punkt machen, weil wir sprechen sicherlich gleich noch über Probleme, die auch entstanden sind oder Fehler, die gemacht wurden im Zuge der Wiedervereinigung. Die deutsche Einheit ist eine Erfolgsgeschichte. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast auch noch mal ein bisschen gelesen und musste schmunzeln, allein was die Terminologie angeht, die zeigt, dass auch Ostdeutschland, was wir immer so eben relativ pauschal so nennen, inzwischen auch schon heterogen ist und divers. Natürlich gibt es ein Muster an sozioökonomischen Faktoren, und auch nach den Wahlen siehst du regelmäßig, es gibt da zwei Landkarten, also es gibt auch noch Unterschiede strukturell, aber im Osten gibt es auch ganz viele verschiedene Identitäten oder Biografien. Es gibt vier Begriffe, die Ostdeutsch beschreiben. Geo-Ostdeutsch, das ist dann nach Wohnort. Bio-Ostdeutsch, nach Geburtsort. Sozio-Ostdeutsch, nach Osthintergrund und Sozialisierung. Und Emo-Ostdeutsch, nach emotionaler Zugehörigkeit. Also allein das zeigt, dass man vielleicht mal hinterfragen sollte, ob man so pauschal eben immer von Ost und West sprechen sollte. Und was einem ja durchaus viele Menschen, und das tue ich übrigens selbst ja auch, das tun wir ständig, wenn wir über die Wahlen sprechen, die Ostwahlen und so. Aber was Leute, die aus dem Osten kommen, jetzt auf welche Art und Weise auch immer, ob Geo oder Bio oder Sozio, dass die möglicherweise mit diesen Begrifflichkeiten hadern, weil wir ja beispielsweise auch nicht über Westwahlen sprechen, wenn gleichzeitig in NRW und Bayern und Hessen gewählt wird, sondern wir sprechen dann von der Wahl in Nordrhein-Westfalen und in Bayern und in Hessen.
Da wäre ich sehr glücklich, wenn das so wäre. Ich habe das auch schon versucht, Kollegen gegenüber so durchzusetzen, weil ich das genauso sehe, wie du es gerade beschrieben hast. Für mich jetzt als jemand, der seit 24 Jahren in Berlin mithin in Ostdeutschland eigentlich genau genommen wohnt, der Geo-Ostdeutsch ist nach deiner Definition gerade eben, beginnt die Toleranz zu bröckeln. Das beobachte ich bei vielen Freundinnen und Freunden, dass man sagt, okay, gut, ihr möchtet also, Brandenburg haben 45% der Wähler dafür gestimmt, dass man letztendlich die Ukraine unter den Bus wirft. Das haben die, das in Sachsen-Anhalt hat sich Herr Haseloff so eingelassen, in Thüringen und so weiter. Wir wissen, wir haben das ja alles rauf und runter besprochen. Dabei kommt immer raus, wir möchten keine Ausländer hier haben, obwohl keine da sind. Wir möchten gerne, dass der Ukraine nicht weiter geholfen wird. Das ist das, worauf man das bringen kann. Und da bin ich dann bei der von mir menschlich hochgeschätzten, politisch nicht ganz so doll geschätzten Angela Merkel, die sagt, dann ist das nicht mein Land. Weil dann sage ich, dann haben wir doch Unterschiede. Wir haben große Unterschiede. Und ihr entscheidet das so, weil die Grundlage eures Agierens Selbstmitleid ist. Und das, finde ich, ist eine widerliche Angewohnheit, wenn man selbstmitleidig ist, wenn man sich die ganze Zeit bedauert. Ich bin auch genau deiner Auffassung, das ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben aufpolierte Städte, wir haben ja von wegen diese angebliche Abgehängtheit. Fahr nach Rathenow. Rathenow ist jetzt keine Weltmetropole im Havelland, es ist eine durch und durch renovierte Stadt. Fahr nach Cottbus. Es ist egal, wohin man da fährt, der Osten hat ja mitunter, oder auch Städte in Deutschlands Osten, haben einen Standort Vorteil, weil sie moderner sind, weil sie wahnsinnig gut angeschlossen sind, weil Dresden, weil Leipzig, weil Jena, weil das Boomregionen sind, und zwar inklusive der Peripherie. Also das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur die Städte selber.
Naja, du hast natürlich schon Unterschiede, was sozioökonomische Faktoren angeht zwischen Ost und West. Natürlich hast du so diese Leuchtturmstädte und auch wirtschaftliche Boomregionen. Wir haben zuletzt darüber gesprochen im Zusammenhang auch mit der Brandenburg-Wahl. Aber wenn du auf die Durchschnittszahlen blickst, beispielsweise bei der Rente, bei den Löhnen, schlechtere Tarifbindung, dann stimmt es, dass der Osten noch nicht ganz aufgeschlossen hat. Was würdest du schätzen, wie viel des gesamtdeutschen Erbschaftssteueraufkommens im Osten ohne Berlin generiert wird?
An dieser Stelle blenden wir uns aus. Wenn Sie die gesamte Folge von Hauptstadt das Briefing mit Jörg Thaddäus und Carina Mössbauer hören möchten, dann werden Sie doch gerne Pioneer. Die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf thepioneer.de. Vielen Dank, dass Sie damit unseren werbefreien Journalismus unterstützen.